DW Menschen und Märkte.
Wachstum ohne Freiheit. Berater ohne Job, Landwirtschaft ohne Reform und Geldanlage ohne Umweltzerstörung. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Die Volksrepublik China hat in den vergangenen 30 Jahren ein unglaubliches Wirtschaftswachstum hingelegt. Dadurch sind Hunderte von Millionen Menschen der Armut entkommen und eine neue Mittelschicht ist entstanden, die nicht nur konsumiert, sondern auch die Welt bereist. Man könnte also sagen, dass die autoritär herrschende kommunistische Partei einiges richtig gemacht hat. Und doch scheint die Führungsriege in Peking Angst zu haben. Angst vor der Wahrheit. Bei keinem Thema wird das so deutlich wie beim Gedenken an den 4. Juni 1989, als die Demokratiebewegung auf dem Tiananmenplatz in Peking blutig niedergeschlagen wurde. Axel Dorloff.
China versucht, jede kritische Botschaft zum 30. Jahrestag des 4. Juni 1989 zu verhindern. Das Internet wird noch strenger zensiert als sonst. Mehrere Bürgerrechtler und Angehörige von Opfern wurden im Vorfeld des Jahrestages festgenommen, unter Hausarrest gestellt oder vorübergehend aus Peking an einen anderen Ort gebracht. Das Thema 4. Juni bleibt in China tabu. Die Staatsmedien ignorieren die prodemokratischen Proteste vom Frühling 1989 und das Massaker rund um den Tiananmen, den Platz des himmlischen Friedens. Die chinesische Führung betrachtet die gewaltsame Niederschlagung der Proteste von damals weiterhin als richtig. Das hat Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe gerade noch mal bekräftigt. Es sei die richtige Strategie gewesen, den politischen Aufstand militärisch zu stoppen. Die vergangenen 30 Jahre hätten bewiesen, dass China unter der Führung der Kommunistischen Partei eine enorme Entwicklung genommen habe. Im Frühling 1989 gab es in China wochenlange und landesweite Proteste der Bevölkerung gegen Korruption und für mehr politische und gesellschaftliche Freiheiten. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni ließ die chinesische Regierung die Proteste in Peking mit einem Armeeeinsatz brutal niederschlagen. Rund um den Platz des himmlischen Friedens töteten Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit Panzern und Maschinengewehren mehrere hundert, vermutlich sogar tausende Menschen. Die gesellschaftlichen Freiräume in China sind 30 Jahre nach dem Massaker von 1989 deutlich kleiner geworden. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaft extrem dynamisch entwickelt. Wohlstand statt Freiheit, so lautet die Formel in China seit 1989.
Chinas wachsende wirtschaftliche Macht ist auch ein Grund für den Handelskonflikt mit den USA, die unter ihrem Präsidenten Donald Trump zunehmend fürchten, gegenüber dem Reich der Mitte ins Hintertreffen zu geraten. Trump wird in Wirtschaftsfragen von einem Expertengremium beraten, dem der US-Ökonom Kevin Hassett vorsaß. Ohne Gründe zu nennen, gab Trump nun bekannt, dass Hassett das Weiße Haus verlässt. Mit dem Handelskonflikt soll das aber nichts zu tun haben. Thorsten Teichmann.
Hassett wehrt sich gegen den Vorwurf, sein Ausscheiden stehe irgendwie in Zusammenhang mit der ständig wiederkehrenden Drohung neuer Zölle und Handelsschranken von US-Präsident Trump. So will der Präsident Güter aus Mexiko höher verzollen, wenn die Zahl der Flüchtlinge, die aus dem Süden in die Vereinigten Staaten kommen, nicht zurückgeht. Hassett ist kein Protektionist, aber seine Arbeitsbeziehung zum Präsidenten sei stabil, sagt er. Es sei wichtig, den Chef des Rats der Wirtschaftsberater regelmäßig auszutauschen. Und trotzdem sei er traurig zu gehen, so Hassett in der New York Times. Trumps scheidender Wirtschaftsberater gilt als Verfechter von Steuererleichterungen für Unternehmen. Er hatte sich damit bei der Steuerreform 2017 durchgesetzt. Er ist ein Anhänger der These, dass geringere Unternehmenssteuern durch Wachstum und damit zusätzliche Einnahmen für den Staat ausgeglichen werden. Die US-Wirtschaft war im Jahr 2018 so stark gewachsen wie seit Jahren nicht mehr, aber derzeit lässt die Konjunktur wieder nach. Die Zahlen blieben zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Der Rat der Wirtschaftsberater im Weißen Haus besteht aus Akademikern. Der Rat überprüft Wirtschaftsdaten, bevor sie veröffentlicht werden, und unterrichtet den Präsidenten. Hassett hatte auch versucht, Einfluss zu nehmen bei der Besetzung von Posten, zum Beispiel bei der Zentralbank Fed. Vor seiner Zeit im Weißen Haus war Hassett Wirtschaftsanalyst am konservativen American Enterprise Institute. US-Präsident Trump textete im Netz, er werde schon bald einen sehr talentierten Ersatz für Hassett benennen.
Wer ein Visum für die USA beantragt, der muss den US-Behörden seit Anfang Juni mehr Daten zur Verfügung stellen als bisher. Neben Telefonnummern und E-Mail-Adressen interessieren sich die USA auch für Social-Media-Konten, also Facebook, Twitter, Instagram und Co. Arthur Landwehr.
Wer zur Einreise in die USA ein Visum beantragt, muss ab sofort ein neues Feld ausfüllen. Adressen in den sozialen Medien. Dies beinhaltet Konten in bestimmten Netzwerken, die jemand in den vergangenen 5 Jahren genutzt hat, zum Beispiel bei Facebook. Diese Daten geben der Einwanderungsbehörde Zugriff auf Fotos und Ereignisse aus dem Leben, legen Kontakte und persönliche Daten offen. Damit will das Außenministerium noch besser die Identität derjenigen absichern, die in die USA einreisen. Bisher wird bereits nach früheren Wohnsitzen gefragt oder in welche Länder man zuletzt gereist ist. Wir verbessern ständig unsere Überwachung, heißt es dazu aus dem Außenministerium. Wir wollen amerikanische Bürger schützen und gleichzeitig legitime Reisen in die USA fördern. Diese Regelung betrifft nur diejenigen, die ein Visum benötigen. Die meisten Touristen sind damit ausgenommen, weil sie ohne Visum mit dem sogenannten ESTA-Programm in die USA einreisen. Kritik an der neuen Datensammlung kommt unter anderem von der Civil Rights Union, einer Organisation zum Schutz der Bürgerrechte. Damit werde für viele eine psychologische Hürde für die Einreise aufgebaut. Menschen könnten sich gezwungen fühlen, nicht mehr frei über soziale Medien zu kommunizieren.
Arthur Landwehr berichtete. 60 Milliarden Euro. Jedes Jahr verteilt die Europäische Union diese gewaltige Summe an Bauern und landwirtschaftliche Betriebe in der EU. Wenn Großbritannien die Gemeinschaft verlässt, ist weniger Geld im Topf. Was bedeutet das für die Agrarpolitik? Und welche Rolle sollten dabei Umweltschutz und Klimawandel spielen? All das sind Fragen, die die europäischen Landwirtschaftsminister bei ihrem Treffen in Bukarest diskutieren. Dabei treten sie auf der Stelle, berichtet Holger Beckmann.
Verhandelt wird mehr oder weniger intensiv schon seit Jahren, aber noch ist die gemeinsame europäische Agrarpolitik mit ihrer Modernisierung so gut wie keinen Schritt weiter. Und wenn jetzt wieder im von Brüssel fernen Bukarest die EU-Landwirtschaftsminister zusammensitzen, um darüber zu beraten, dann muss man davon ausgehen, auch dieses Mal werden sie einer Lösung nicht näher kommen. Das hat auch mit den Mehrheitsverhältnissen im künftigen Europäischen Parlament zu tun. Während es dort nämlich schon bisher schwierig bis unmöglich gewesen ist, eine Mehrheit für eine Reform der Landwirtschaftssubventionen zu finden, so dürfte das demnächst noch schwieriger werden. Sozialdemokraten und Christdemokraten gemeinsam haben nicht mehr die meisten Sitze im Parlament, aber auch die Grünen können alleine nichts durchbringen. Vor allem sie wollen eine grundsätzliche Neuausrichtung der Agrarpolitik in Europa. Weg von der subventionierten Massenproduktion im agroindustriellen Großbetrieb hin zu wieder kleineren Höfen mit einer stärkeren Förderung einer Umwelt- und zugleich klimaschonenden Landwirtschaft. Denn zwischen Klimaschutz und Agrarproduktion gäbe es einen direkten Zusammenhang, sagt Bérénice Dupeu vom Europäischen Umweltbüro in Brüssel. Wir können den Klimaschutz nicht nur im Licht neuer technologischer Entwicklungen betrachten. Wir werden nur dann innovativ sein, wenn wir akzeptieren, dass vor allem die Massentierhaltung einen entscheidenden Anteil am Treibhausgasausstoß hat. Wenn wir unseren Agrarsektor nicht nachhaltig umstrukturieren, dann werden wir unsere Zusagen zur CO2-Reduktion verfehlen. Dupeu meint die Zusagen im Pariser Klimaschutzprotokoll. Für eine solche Umstrukturierung ist bisher allerdings nirgendwo in der Europäischen Union wirklich eine breite Unterstützung in Sicht. Daran fehlt es nicht nur im Parlament, sondern auch bei den Mitgliedstaaten. Allen voran Frankreich und Deutschland stehen hier aus nationalem Interesse auf der Bremse. Sie wollen nicht, dass ihre Landwirte, auch nicht die ganz Großen, Einbußen hinnehmen müssen. Immerhin ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bereit, dass in Zukunft kleinere Betriebe zumindest etwas stärker gefördert werden als größere.
Was ich gut und richtig finde, ist das Engagement für die stärkere Unterstützung der ersten Hektare. Das unterstützt die kleinen und mittleren Betriebe, wenn es auch um Umverteilungsprämien geht.
Das, so die Grünen, habe mit nachhaltiger Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik insgesamt aber nichts zu tun. Der grüne Europaparlamentarier Sven Giegold hat deshalb bereits einen politischen Tauschhandel ins Spiel gebracht. Ihm zufolge könnte seine Partei möglicherweise bereit sein, den deutschen CSU-Europapolitiker Manfred Weber bei seiner Wahl zum Kommissionspräsidenten zu unterstützen, wenn die Grünen im Gegenzug von den Christdemokraten Unterstützung für eine wirklich neue Agrarpolitik bekämen. Offen allerdings, ob dieser Vorschlag bei den Grünen selbst überhaupt mehrheitsfähig wäre. Fakt ist, den konservativen Christdemokraten geht es vor allem um die Einkommenssicherung der Landwirte. Die Grünen wollen Schutz vor dem Klimawandel. Und bei alledem dürfe natürlich die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln nicht auf der Strecke bleiben, sagt der europäische Landwirtschaftslobbyist Paolo Gouveia. Wir müssen auch sicherstellen, dass Landwirte auch künftig von ihrer Tätigkeit leben können. Dafür müssen wir die Bedingungen schaffen. Bedingungen, die auch gut sind für das Klima und für die Umwelt. Leicht gesagt ist das, aber die EU tut sich schwer damit. Was vor allem auch daran liegt, dass die Landwirtschaft in Europa sehr unterschiedlich strukturiert ist. Es gibt immer noch kleinere Staaten mit überwiegend kleineren Familienunternehmen. Der Trend allerdings geht zu immer größeren Betrieben, vor allem auch in Deutschland. Und da spielen dann vor allem auch die Interessen der Nahrungsmittelindustrie mit und der Chemieproduzenten. Denn besonders bei den Großen läuft ohne Pflanzenschutz, Kunstdünger und andere Ertragsmaximierer kaum noch etwas. In Brüssel heißt es, das alles grundlegend zu reformieren, kommt einer Herkulesaufgabe gleich.
Holger Beckmann berichtete über die schwierige Reform der EU-Landwirtschaft. Auch an der Börse machen sich Anleger zunehmend Gedanken über das Klima und die Nachhaltigkeit. Und so stecken sie ihr Geld in Aktien, Anleihen oder Fonds, die als grün gelten. Also zum Beispiel keine Firmen enthalten, die ihr Geld mit Kohle oder Öl verdienen. Interessant dabei, es sind weniger umweltbewusste Privatanleger, die so handeln, sondern die Großen der Branche, also institutionelle Investoren. Dieter Reg berichtet.
Nachhaltige Anlagen sind im Aufwind. Nach Angaben des Forum Nachhaltige Geldanlagen haben sie im vergangenen Jahr um fast ein Drittel zugelegt. Professor Ulf Mooslehner von der Frankfurt School of Finance and Management erklärt, dass damit die Investments gestiegen sind, bei denen die Anleger nicht nur nach der Rendite fragen, sondern
was bedeutet das Investment, das dahinter steht, was bedeutet das beispielsweise für die Umwelt oder sind da soziale Aspekte mit betroffen? Das alles machen nachhaltige Investments aus.
Vom Himmel gefallen ist das Plus bei nachhaltigen Anlagen wohl kaum. Es dürfte vielmehr mit einem Umdenken in der Gesellschaft zu tun haben. Ein Umdenken, das sich auch in Fridays for Future, den Freitagsdemonstrationen junger Menschen in vielen Ländern der Welt äußert. Nicht nur junge Demonstranten fürchten wegen der Umweltzerstörung um ihre Zukunft. Die Weltbank hat sich bereits 2013 aus der Kohleindustrie zurückgezogen. Inzwischen haben über 100 Finanzkonzerne ihre Anlagen aus der Carbonbranche zurückgefahren. Für Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors liegt das Motiv auf der Hand.
Ist doch nur eine Frage der Zeit, dass die Frage der Verantwortung gestellt wird. Also wer hat denn gewusst, dass bestimmte Produzenten an diesem Klimawandel letztendlich schuld sind, weil sie zu viel CO2 in die Umwelt abgegeben haben? Das ist eine Frage der Haftung.
Und die kann in vielfacher Hinsicht teuer werden. Das mussten beispielsweise die deutschen Energieversorger erfahren, die ein Umsteuern lange verschlafen hatten und in der Folge durch die Energiewende geradezu zerlegt wurden. Ihren Investoren bereiteten sie Milliardenverluste. All das hat den Trend zu nachhaltigem Investment gefördert, gerade auch bei institutionellen Anlegern wie Banken und Versicherungen. Ulf Mooslehner weist darauf hin, dass nachhaltige Anlagen zudem durchaus profitabel sein können.
Viele der Studien zeigen, dass nachhaltige Investmentportfolien durchaus nicht schlechter performieren als andere, im Gegenteil sogar häufig besser.
Trotz des kräftigen Plus im vergangenen Jahr liegt der Anteil nachhaltiger Anlagen immer noch unter 10% aller Anlagen. Doch Ulf Mooslehner ist davon überzeugt, dass sich der Trend nach oben fortsetzt. Ein Beleg ist für den Professor der Frankfurt School of Finance and Management, dass nicht nur in Frankreich beispielsweise Pensionsfonds bereits berichten müssen, wie ihre Investitionen mit den europäischen Klimazielen zusammenpassen.
Diese Frage ist auch von der Bundesbank an die kommerziellen Institute in Deutschland herangetragen. Es kommt also nicht durch die, wenn ich so flapsig sagen darf, es kommt nicht durch die ideologische Klimatür, sondern es kommt schlicht aus der Risikoecke, dass man sich fragt, ist das überhaupt langfristig machbar, was wir hier tun? Und da sehe ich die Zukunft.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtete Dieter Reg. Und damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.